Düb, dubidub. Okay. Also. Ja, wir sind jetzt im Judasbrief, Judas 1. Und der ist vor der Offenbarung. Der letzte Brief vor Offenbarung. Also nicht schwer zu finden. Einfach ganz hinten aufschlagen und nach Offenbarung kommt schon. Für dich. Ha? Okay, danke. Nehme ich noch her in Empfang. Also wer es vielleicht nicht weiß, Judas hier ist nicht der Apostel von Jesus, der gefallen ist, sondern ist der Halbbruder von Jesus. So ein, wissen viele nicht. Und Judas fängt an, einen Brief zu schreiben an die Gemeinden. Der hat ein ziemlich krasses Amt. Also Gott hat ihn echt einige Verantwortung gegeben für die Gemeinden. Und lesen wir mal Judas 1, Vers 1. Judas, Knecht Jesu Christi und Bruder des Jakobus. Ja. Und als wir durch Johannes gegangen sind, haben wir gesehen, dass die Brüder Jesus nicht an Jesus geglaubt haben in seiner Lebenszeit. Ja. Das hat mich immer fasziniert, so irgendwie drüber nachzudenken, weil ja viele Christen sagen, Jesus war so schon immer so, also so, ne, du hast ihn gesehen und sofort, oh, so, ne? Aber nee, ganz im Gegenteil, ne? Jesus hat 30 Jahre mit seinen Brüdern hier zusammen gelebt. Er hatte vier Brüder und mindestens zwei Schwestern. Da steht nur und die Schwestern Jesu. So ein, also Maria und Josef waren fleißig, ne? So ein, und Jesus war der Älteste, ne? So ein, und wir wissen, Jesus hat nie gesündigt, ja, und hat immer die Wahrheit geredet. So ein, und da das Wesen Gottes war Jesus wahrhaftig die Liebe und, ne, und da war auch Freude drin und Milde und Güte, war ein netter Typ. Ne? So ein, aber trotzdem haben die Brüder nicht geglaubt, dass er der Messias ist. Ne? Und dann stirbt Jesus am Kreuz und auch da glauben sie nicht. Ne? So, aber dann ersteht er wieder von den Toten auf und dann fangen die Brüder an umzudrehen. Jesus hat gesagt, das ist das Zeichen, das ich euch gebe, das Einzigste. So, meine Auferstehung. Und sie sehen Jesus verherrlicht so und brechen sofort zusammen und geben Jesus ihr Leben. Und sagen, du bist mehr als mein Bruder. Das siehst du hier, dass Judas nicht sagt, und der Bruder von Jesus, Christus, ne? Sondern Jesus hat er gemerkt, so ist Gott. Der Bruder von Jakobus. Und das ist schon krass, einfach so seine Bahn zu sehen, so wie jemand mit so einem harten Herzen, obwohl er schon so viel von Jesus gesehen und gehört hat, ne, und trotzdem hart bleibt, sich zu entscheiden für den Messias, ne, ihn anzuerkennen als das Lamm Gottes, so ein, dass wenn er einen Bruch hat, so der dann absolut durchstartet, ne. Und das sind mir die Liebsten, die zum Glauben kommen und gleich so durchstarten. Ne? Meistens sind das die Menschen, die sich echt über Jahre gewehrt haben. Ne? So, und die durch viel Mist sind, die total zerbrochen da liegen und dann an dem Punkt sind, wo die meisten Menschen nie ankommen werden, zu erkennen, ich bin ein Mensch, ich bin nichts. Ne? Lass uns mal lesen. Judas, Knecht Jesu Christi und Bruder des Jakobus. An die Berufenen, die durch Gott, dem Vater, geheiligt und in Jesus Christus bewahrt sind. Barmherzigkeit, Friede und Liebe widerfahre euch mehr und mehr. Ich mag das immer, wenn ich die Briefe von den Aposteln lese, auch wenn das hier so ein typischer für die Zeit Begrüßungsdings ist für einen Brief, ne? So Gnade und Barmherzigkeit oder was auch immer, Gnade und Liebe oder sei euch, mit euch oder was auch immer. Zack, drückt es trotzdem aus, was für die Apostel damals am wichtigsten war. Ne? Also wo viel Gewicht in ihrem Glauben war. Und es war nicht, und Heiligung und Erkenntnis und Wunder, sollen reichlich mehr sein, sondern es ist halt genau das, was Jesus uns gelehrt hat, das, was er anders gemacht hat als die Pharisäer damals. Er hat ja das gleiche Buch gelehrt, er hat ja das gleiche Alte Testament, die gleichen Schriftrollen, aber die Jesus-Lehre war unterschiedlich zu der Lehre der Schriftgelehrten und der Pharisäer. Ne? Er hat was reingebracht, was die Menschen aus dem Gesetz nicht rausziehen können, außer sie haben einen Heiligen Geist, so wie König David oder so. Und das war das Herz Gottes, dass Gott auch ein Herz hat, nicht nur einen Kopf. Ne? Dass Gott nicht nur Regeln gibt, sondern dass sein Herz mitschlägt für die Seelen der Verlorenen. Ne? Und so auch hier sagt er, hey, ihr seid Berufene. Vom Schöpfer selber seid ihr berufen. Und ihr seid geheiligt durch den Vater. Und in Jesus seid ihr bewahrt, geschützt. So. Barmherzigkeit, Friede und Liebe widerfahre euch mehr und mehr. Geliebte, da es mir ein großes Anliegen ist, euch von dem gemeinsamen Heil zu schreiben, hielt ich es für notwendig, euch mit der Mahnung zu schreiben. Sagt er, hey, es war mir ein Anliegen, euch was Freudiges zu schreiben, was Nettes, was ja, Ermutigendes. Ne? So wie Paulus so, Mensch, ich freue mich so auch mit meinen Brüdern und Schwestern, wenn wir über euch erzählen, weil ihr so toll seid in Jesus, ne? So ein Vorbild. Aber der Heilige Geist hat es nicht zugelassen, sondern er hatte eine Not in sich, eine Ermahnung zu schreiben. Wenn ein Bruder oder eine Schwester zu dir kommt und ist im Heiligen Geist, ne, dann oder anders, wenn ich zu einem Bruder und einer Schwester gehe, um sie zu ermutigen und zu erbauen, und ich bin im Heiligen Geist, so, dann ist mein Herz und mein Wunsch, hinzugehen und mich zu freuen mit demjenigen, ne? Fröhlich zu sein, gut zu sein. Aber manchmal merke ich einfach jetzt nicht, ne? Und ich weiß selbst aus dem Umkehrschluss so, wie schwer es ist, wenn mich jemand ermahnt, ne? Ich hätte am liebsten, dass meine Frau mich immer nur anstrahlt. Immer nur sagt, wie toll ich bin und wie schön es ist, mit mir zusammenzuleben. Wie glücklich sie ist mit den Kindern und mit unserem Leben und mit unseren Aufgaben. Das wäre toll. Die ganze Zeit so in Harmonie zu sein, aber das ist nicht echt. So läuft es halt nicht. Warum? Weil es ein Problem gibt. Ich. In meiner unvollkommenen Schönheit. So, und sie in ihrer unvollkommenen Schönheit. Ne? Von daher ist der Himmel nicht in unserem Wohnzimmer zu finden. Ne? So diese Harmonie und dieser Frieden, der da ist, so, sondern wir müssen uns gegenseitig ermahnen. Ne? Und ich weiß, wie es ist, wenn meine Frau, in manchen Bereichen ist das voll okay. Ne? Dann denke ich, ja, hast recht, Entschuldigung. Ne? Und in anderen Bereichen kommt vor. Und in anderen Bereichen bin ich echt Judas Zimmer, Judasbrief. Und in manchen Bereichen bin ich sehr oft verletzt, fühle mich angegriffen. Warum? Weil wenn mich jemand ermahnt, heißt das, er steht gerade über mir und zeigt meinen Finger auf mir und richtet mich. Ne? Ein Richter tut nichts anderes als zu sagen, schuldig oder nicht schuldig. Und wenn da jemand ist und der guckt mich an, dann fühle ich mich gedemütigt, ne, und schuldig gesprochen. Wo meine Frau auch meistens recht hat, das zu tun. Ne? Aber es gefällt mir nicht, als Angeklagter. Ne? Aber das ist immer die Liebe. Die Liebe freut sich an der Wahrheit und die Liebe hasst das Böse. Ne? Unabhängig, ob man selber gelobt wird dafür, ne, oder geliebt. Und so ist er hier und der. Und Judas hat echt ein Herz für die Gemeinde und er sagt so, hey, ich kann nicht anders, das muss jetzt angesprochen werden, hier ist gerade echt was am Wuchern und am Wachsen, was euch nicht gut tut. Lass mal lesen. Ich hielt es aber für notwendig, euch mit der Ermahnung zu schreiben, dass ihr für den Glauben kämpft, der den Heiligen ein für alle Mal überliefert worden ist. Meine Ermahnung ist, kämpft für euren Glauben. So, kämpft für das Evangelium. Kämpft für die Überlieferung, die ein für alle Mal geschrieben ist von den Heiligen. Ne? So, ein für alle Mal bedeutet, ne, der den Heiligen ein für alle Mal überliefert worden ist. Dieses Wort, dieser Glaube, das, woran wir unseren Glauben festmachen, was in der Bibel steht, ist fertig. Da kommt nichts mehr hinzu, da wird auch nichts mehr weggenommen. Ne? So wie das Evangelium hier beschrieben ist, so ist es komplett und wunderbar. Ne? Und das, was noch fehlt, ist das, was in der Zukunft kommt. Ne? Dass Jesus wiederkommt und dass er sein Reich baut und wir erlöst sind und frei endlich in diesem neuen Körper. Ne? Und sagt, hey, meine Mahnung ist, haltet am Glauben fest. Aber nicht nur haltet fest, sondern kämpft für eure Überzeugung, für das, was die Apostel überliefert haben. Und ich finde es ein absolut aktuelles Thema. Und es wird immer aktueller. So ein, weißt du, dass wir auch uns zurufen lassen, halte fest an dem, was du gehört hast. Halte fest an dem, was in der Bibel steht. Halte fest an den Gedanken, die Gott hat. Lass nicht zu, dass jemand kommt und ein anderes Evangelium predigt und du das annimmst für dich oder als okay heißt. Auch wenn du fest an deinem Evangelium hältst, das in der Bibel steht. So. Nee, wir müssen eintreten in der Welt als Licht und als wir sind dieses Salz, das die Verwesung aufhört. So, wir sind die, die Wahrheit bringen. Und von daher ist es umso wichtiger, egal in welcher Zeit, zu kämpfen. Und das ist Gnade. So, dass wir kämpfen dürfen für was Gutes. Und ich bin froh, dass wir nicht kämpfen müssen mit Fleisch, so mit Waffen, mit Psychologie oder mit irgendwas anderem, ne? Wir kämpfen geistlich, gegen geistliche Mächte. Wir kämpfen mit der Wahrheit. Das ist unser Schwert und nichts anderes. Unser Kampf ist nicht, dass wir versuchen, nett zu sein und schön zu sein und sauber zu bleiben, zu lächeln viel und den Menschen zu helfen über die Straße oder sonst was. Das ist nicht unser Kampf. Das ist nicht der Kampf, den Jesus gekämpft hat. Unser Kampf ist, die Wahrheit zu verkündigen. Niemand kommt zum Glauben, steht, hat Paulus gesagt, so nur durch unser Christsein, durch unser Lieben. Niemand kommt zum Glauben, außer durch eine Predigt. Ne? Es muss verkündigt werden. Ohne Verkündigung, wie sollen die Menschen glauben, sagt er. Und das ist logisch, so. Weil dann kann ich mich dem Hinduismus anschließen, die sind auch ganz nett. Ne? Oder die Buddhisten. Die meint es auch nicht böse mit mir, jedenfalls nicht hier. Ja. Aber wie soll denn jemand zum Glauben kommen, nur wenn ich die ganze Zeit bete für ihn und ihm helfe? So. Meine Aufgabe ist es, ein Sprachrohr Gottes zu sein, unser aller, weil wir sind diese Berufenen vom Vater, geheiligt durch ihn. Ja. Und wir müssen reden. Wir müssen die Wahrheit aussprechen, wir müssen die Wahrheit laut machen, weil das Schwert, die Wahrheit, das Evangelium, die gute Nachricht Gottes, ist die einzigste Waffe, die wirklich zerschneidet zwischen Lüge und Wahrheit. Das ist die einzigste Waffe oder das einzigste Becken, das uns wäscht. Und wasch deine Frau im Wasserbad des Wortes. Es reinigt uns. Es reinigt unsere Ehen, es reinigt unsere Beziehungen. Was er sagt, ihr kämpft für euren Glauben, für das, woran ihr glaubt, was Jesus gebracht hat und die Apostel. Es ist ein für alle Mal überliefert. Es ist komplett und es reicht bis zum Ende der Zeit, so in Kraft zu wirken. Das Problem hier ist, dass Menschen in die Gemeinde gekommen sind. Na, lass mal lesen, Vers 4. Es haben sich nämlich etliche Menschen unbemerkt eingeschlichen, die schon längst zu diesem Gericht aufgeschrieben worden sind. Gottlose, welche die Gnade unseres Gottes in Zügellosigkeit verkehren und Gott, den einzigen Herrscher und unseren Herrn Jesus Christus, verleugnen. Ja. Paulus hat es anders formuliert, er hat gesagt, in den letzten Tagen werden die Christen, in Anführungsstrichen, ne, diese Menschen hier, einen Anschein von Gottesfurcht haben, aber Gottes Kraft verleugnen. Ja. So, und auch hier das sind Namenschristen. Ne? Das sind nicht gottlose Heiden, die irgendwelchen Göttern anbieten, die sich in die Gemeinde einschleichen, weil das wäre Quatsch. Die sieht man sofort und ja, man hört ja, was sie denken und glauben. Ne? Nee, Das sind Menschen, die in die Gemeinde kommen und Christ sein wollen und Christ sein leben und Christ sein tun. Das können auch Menschen sein, die ganze Zeit nur über Jesus reden, nur über Geistliches, ne? Die viel kommen und sagen, komm, lass uns beten. Oh, der Heilige Geist ist mit mir, komm. So, und ich zeig dir das. So ein, was sind, das sind, können Menschen sein, die sehr vehement und sehr stark Gottes Wort lernen, ne, und dafür eintreten. Das sind Christen, die eintreten für gegen das Böse, ne, gegen Abtreibung und gegen das und jenes und dieses. Ne. Aber Jesus hat gesagt, es werden viele Jesusse kommen und je näher die Zeit kommt, dass der wirkliche Antichrist kommt, der wirklich gegen oder der wirklich wie Jesus ist, werden erstmal viele gegen Jesus sein. Ne? Zwar den Namen Jesu tragen, aber trotzdem in ihrem Denken, in ihrem Art, in ihrem Leben nicht der Jesus, den wir haben. Ne? Und das war damals schon so, krass, oder? So. Und auch da müssen wir aufpassen, weil bin nicht christlich aufgewachsen als Atheist und hatte keinen Plan vom Glauben und von der Bibel und von Jesus. Und für mich ist das ganz gut, weil ich mein Wissen halt nur hier raus habe. Ne? Und von den Christen, die Gott mir an die Seite stellt. Und die Bücher, die ich lese oder so. Aber ansonsten weiß ich nicht viel. So, und das ist ganz gut, weil ich so viele Christen getroffen habe, die ich hier einordnen kann. Ne? In meinen Augen Gottlose. So. Was war Ihr Problem hier? Gottlose, welche die Gnade unseres Gottes in Zügellosigkeit verkehren. Ne? Leute, die sich nicht ändern wollen. Sie wollen das Wohlfühlpaket von Jesus. Ne? So ein, mir ist alles vergeben. So ein, ich bin geliebt. Ich bin in der Gemeinschaft, ich habe ein Ziel vielleicht oder ich habe meine Aufgabe oder auf einmal habe ich einen Wert und bin was, ne? So in Jesus oder in der Gemeinschaft so, aber oder ich fühle mich irgendwie dazugehörig, endlich mal zu irgendwas oder bin da akzeptiert und nicht gerichtet, ne? So, aber sie wollen sich nicht ändern, nur in dem Bereich, wo sie es selber zulassen. Leute, die in Zügellosigkeit leben. Und das ist schade, weil die Gnade und die Liebe sind, glaube ich, außer Jesus und Vater, die meist erwähntesten Worte im Neuen Testament. Besonders Gnade taucht immer und immer und immer und immer wieder auf. Das merkt man, wenn Vers für Vers durchgeht. Ne? Gnade und Liebe so ein, sind so ein Zentrum, so eine Basis, ne? Auf die die restliche Lehre aufbaut. Auch Paulus, der gesagt hat, lauf in der Gnade, lebe in der Gnade. So ein, ich lass mir an deiner Gnade jetzt genügen, ne, mit meiner Schwachheit. So ein, diese Gnade ist das, was uns errettet hat. Ne? Gnade, was bedeutet unverdient, ne? Und noch mehr zu meinem Gunsten. Ne? Und Gott, der Vater, ist gnädig und Jesus ist gnädig. Und da oben sollen wir kommen. Mit Freizügigkeit zu dem Thron der Gnade. Ne? Es ist nicht ein Thron des Gesetzes, nicht ein Thron der Macht, sondern ich soll zu dem Thron der Gnade kommen. Ne? Und viele haben das für sich ausgenutzt und haben gesagt, ja, ich bin ja frei in allem. Ich bin vom Neuen geboren, Jesus hat für meine Sünden bezahlt, ich kann jetzt leben, wie ich will. Ne? Und die manchen Sachen, die ich hier höre, die gefallen mir nicht. So, und also, ich lebe in der Gnade und ich brauche das dann noch nicht. Ne? So, und schon hast du ein neues Evangelium und einen anderen Jesus. Und du bist gottlos geworden, weil du ohne Gott lebst, obwohl du mit seinem Namen hausieren gehst. Das sind diese Gnade predige ich auch immer und immer wieder. Warum? Weil diese Gnade ist der Schlüssel und das ist das große Geheimnis. Das ist die wahre Macht. Und das ist das, was uns wirklich hält. Ohne Gnade bin ich verloren. Ohne die Gnade Gottes hätte ich nie kommen dürfen zu meinem Lamm und sagen können, hier ist meine Schuld. Und es war Gnade, dass er gesagt hat, gut, ich spreche dich frei. Aber diese Gnade ist es auch, die uns fähig macht, befähigt dazu, die Dinge Gottes zu tun. Ne? Es ist unverdient, dass ich Kraft bekomme, dass ich, es ist unverdient, dass ich überhaupt benutzt werden darf. Es ist unverdient, dass ich den Namen Jesu tragen darf. Es ist unverdient, dass ich bekleidet bin mit seiner Gerechtigkeit. Es ist unverdient, dass er mir meine Sünden vergibt immer wieder. Das habe ich nicht verdient und ich werde es mir nie verdienen können. Es ist einfach Gnade. Ja. Es ist unverdient, dass ich aufstehen darf und gehalten werde von ihm, wenn ich falle. Es ist unverdient, dass ich ein Zuhause kriege, wo ich nicht investiert habe. Unverdient, dass ich ewig leben werde mit meinem Herrn und zwar in Frieden. Ja. Es ist unverdient und nichts, noch nicht mal einen Punkt habe ich dazu beizutragen. Würde Gott die Gnade nehmen oder würde ich die Gnade Gottes verlassen, dann hätte ich nur das, was ich geben kann. Und das reicht nicht. Und zur Gnade sagt Titus zum Beispiel, macht mal Titus 2 auf, damit er wach bleibt. Erstmal Titus 2. Paulus hat erklärt das auch oft mit der Gnade und so und mit der Freiheit in Jesus Christus, ne? Galater, Römer und so weiter. Und an einer Stelle sagt, ist ein paar Seiten zurück. So, und an einer Stelle sagt Paulus, na wie jetzt? Jetzt sind wir vergeben, mit meinen Worten, okay. Jetzt ist uns vergeben und so, und wir sind in der Gnade, und die Gnade befreit uns, wir sind nicht mehr unter Gesetz, heißt es jetzt, ich darf die Gnade ausnutzen und sündigen? Und dann sagt er weiter, ja klar, aber jetzt richtig. Ja. Und er sagt, nee, die Gnade ist nicht dazu da, um Freiheit zu haben, um zu sündigen, sondern die Gnade ist da, um uns zu heiligen, um uns zu befähigen, Sünde zu überwinden. Es ist unverdient, dass ich die Kraft kriege, mich gegen die Sünde zu stellen und zu sagen, nein, ich tue sie nicht. Das ist Gottes Gnade, das ist ein Geschenk, wenn ich die Kraft kriege. Und warum kriege ich die Kraft? Nicht, weil Gott mich heute besonders lieb hat, sondern ich kriege die Kraft, weil ich komme und mich gegen die Sünde stelle und sage, nee, ich widerstehe. Das ist eine Entscheidung, die ich treffe in meinem Kopf. Und dann gibt Gott mir die Gnade, dort stark zu bleiben. Entscheide ich mich dagegen, dann nimmt mir Gott oft die Gnade und ich lebe in dieser Sünde eine Weile. So. Und Titus 2, Vers 11. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, die Heil bringt, ist für alle Menschen. Sie, die Gnade, nimmt uns in Zucht, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit, indem wir die glückselige Hoffnung erwarten und die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Retters Christus. Die Gnade heiligt uns, kurz gesagt. Nicht mein Bemühen für Jesus heiligt mich, nicht meine Anstrengung, ihn besser kennenzulernen, heiligt mich, nicht mein Aufgeben, mein Selbstopfern für andere Menschen, damit sie vorankommen, zum Glauben kommen und dann wachsen, um selbstständig zu sein. Auch das nicht. Zu verzichten auf meine Freizeit, weil jemand ein Gespräch braucht oder irgendwas anderes, das ist nicht das, was mich heiligt. Nicht, dass ich aufstehe früh morgens und die Bibel nehme und lese, obwohl ich müde bin und bete, obwohl ich keine Lust habe und nur an mich denken will. Auch das heiligt mich nicht. Die Gnade ist es, die mich heiligt, lehrt uns Titus. Und das stimmt. Ich habe es erfahren und ich erfahre es jeden Tag. Weil die Gnade ist es, die mich in Zucht nimmt. Ich lebe in der Gnade, in dieser Freiheit in Jesus und trotzdem wächst mein Verlangen in mir, heilig zu leben und gottesfürchtig mehr ein Christ zu sein, was es eigentlich bedeutet, ne? Ein Mini-Christus hier auf der Erde. So ein kleines Abbild von ihm, so wie ein 3D-Druck vom Original, ne? Und das ist es. Die Gnade, ohne die Gnade kann ich aufstehen und mich bemühen, aber ich werde Christus nicht ähnlicher sein. Die Gnade Gottes ist erschienen. Jesus ist unsere Gnade. Die Heil bringt, ist für alle Menschen. Sie nimmt uns in Zucht, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen. Wir sind nicht von der Welt, sondern, und wir sollen auch nicht aussehen und reden und denken und fühlen wie die Welt. Diese Leute hier, die waren in ihren Begierden, ne, zügellos und haben die Gnade und das Evangelium genommen und die gute Nachricht, um zu leben, wie sie wollen und andere mit reinzuführen. Aber Titus ist da und er sieht das und er weiß, wo es da endet und er sagt so, hey, hört auf, kämpft. Und oft ist es wichtig zu sagen, dass wir Kinder Gottes sind, geliebt und getragen, dass wir vielleicht Wettläufer sind und uns bemühen in unserem Wettkampf, aber wir sind auch Soldaten. Ja. Und auch das darf nicht fehlen. So, wir haben eine Waffenrüstung bekommen, nicht für uns zum Schutz, auch für uns zum Schutz, aber diese Waffenrüstung ist da, um für andere zu kämpfen. Ja. So, und diese Waffenrüstung hält unser Inneres schon frei. So, aber wir müssen raus, ein bisschen schneiden, wie es Epheser 5 nochmal. So, das und glaub und kämpfe für dein Glauben. Schäm dich nicht. Aber nicht nur, dass sie weltlich gesinnt waren und unheilig leben und damit gesagt haben, ja, ist doch okay. Ist doch nicht schlimm, dass ich Porno gucke. Ist nicht schlimm, dass ich Sex habe vor der Ehe. Ist nicht schlimm, keine Bibel zu lesen. Ist nicht schlimm, jetzt mein Glauben so zu leben und so. Auch wenn Gottes Wort das so sagt, naja, was soll's. Ne? Das ist aber. Titus guckt die Leute an und sagt, hey, ihr seid gottlos. Warum? Warum sind das keine schwachen Christen, sondern warum nennt er sie Gottlose? Das ist ein harter Begriff. Ich kenne schwache Christen, die total weltlich leben und ein eigenes Evangelium irgendwie haben oder nur ein halbes. Warum nennt er sie gottlos? Weil sie gottlos sind. Ich kann von neuem geboren sein und trotzdem gottlos sein. Ich kann von neuem geboren sein und in eine Gemeinde kommen und ab und zu dort und dort und zum Beten und was auch immer so und meine Spende geben oder sonst was und trotzdem ein gottloser Mensch sein. Obwohl ich von neuem geboren bin. Ich brauche nur die Augen schließen, eine Stunde mir Ruhe gönnen und gucken, was in meinen Gedanken so los ist. So Filmkino, Kopfkino. Mache ich oft. Da merke ich, wie gottesfürchtig ich bin oder wie gottlos. Wenn du deine Gedanken schließt und du versuchst, über Gott nachzudenken, dann merkst du, wie viel Gott du in deinen Gedanken hast. Und oft ist es da wirklich sehr gottlos. Komische Gedanken, verrückte Gedanken, so sinnlose Gedanken. Welche die Gnade unseres Gottes in Zügellosigkeit verkehren und Gott, den einzigen Herrscher und unseren Herrn Jesus Christus verleugnen. Ist jetzt nicht unbedingt dieses Verleugnen, Jesus ist Gottes Sohn oder ist nicht Gottes Sohn, ne, sondern ich verleugne Jesus, indem ich mich für ihn schäme. Ich verleugne Jesus, indem ich mich schäme für das, was er sagt, wie seine Ansicht ist. Ich verleugne ihn schon, wenn ich ungehorsam bin. Weil ich dann sage, nee, das ist nicht mehr als das, was ich jetzt tue. Was in Jesus Christus und dem Vater zu verleugnen, diese Kraft Gottes, das ist nicht nur charismatisch gemeint, sondern weißt du, den Anschein von Gottes Furcht, aber dessen Kraft verleugnen bedeutet, dass ich von außen her wie ein Christ sein möchte. Ne? Und von außen her auch gut so aussehe, aber ich erwarte nicht, dass irgendwas sich bewegt. Ne? Ich bete intensiv zu Gott und sage, Herr, du musst die Situation retten, du musst mich retten, hol mich da raus, schenk mir eine Lösung, aber ich erwarte es gar nicht. Also krümme ich mich zurück wie so ein Baby in meinem Embryonalstellung und sage, aber Gott wird eh nichts tun. Ich sag's vielleicht nicht laut, aber ich benehme mich so. Auch das ist Jesus ungehorsam sein und das ist Jesus verleugnen, weil wir kennen ja dessen Kraft und seinen Willen. Alles dient zum Guten und er hat einen Plan. Und wir sollen in seinem Namen beten, in seinem Glauben. Ja. Auch da will ich nicht übercharismatisch werden und sagen, wenn ich im Glauben bete, passiert's. Nee, habe ich viel zu oft erlebt, dass es nicht so ist. Aber es geht hier um was anderes. Es geht darum, gottesfürchtig zu leben. Und das bedeutet, dass es klar ist, wer Gott ist. Und es geht darum, in dieser Gnade zu leben, zu der Paulus immer wieder aufruft. Und das bedeutet nicht, dass ich mich selbst aufgebe und sage, ja, ich bin halt schwach und ich bin so arm und ich kann nicht glauben und ich kann nicht vertrauen. Ne? So denkt ein Kind, aber ein Erwachsener, so denkt er anders. Ne? In Gnade zu leben bedeutet, dass mir das alles klar ist, dass ich das nicht kann, aber du kannst es und du wirst es tun. Das ist Gnade. Ist nicht verdient. Es macht nicht viel Sinn, außer so. Ja. Wir sollen kämpfen für unseren Glauben. Und oft sind meine größten Kämpfe die Kämpfe, die ich mit mir habe, mit meinem Glauben. Weil ich bin von allem überzeugt und ich lehre hier und predige alles, was ich glaube, mit Überzeugung, sondern aber in meinem Privaten zeigt es dann, wie gottesfürchtig oder wie gottlos ich bin in meinem Glauben. Ne? Was Titus hier sagt, ist zur Gemeinde, gebt nicht auf, sondern und wachst. Gott ist der einzigste Herrscher und er hat alle Macht und alles Wissen. Such deine Kraft nicht bei Menschen. Das Dümmste, was du tun kannst, du fällst. Und du fällst vielleicht so tief, dass du dich fühlst wie ein gebrochener Ast. Wo nur ein Hauch noch fehlt, nur ein kleines Problemchen und du bist vorbei. Ja. Nee, werd ein Mann, krieg Eier und komm zu Jesus und sage, okay, du kannst das regeln. Du bist der beste Psychiater, der beste Psychologe, sondern du bist der beste Seelsorger. Dir steht alles offen. Herr, ja, du kannst kommen und einfach Schranken zuschließen, dass meine Frau und ich wieder so zusammenkommen. Herr, ja, du bist so genial, dass du einen Plan hast für mich und ich am Ende, wenn ich fertig bin mit meiner Züchtigung oder mit meinem Brechen und mit meinem Altwerden und Großwerden, dass ich einen Job habe und eine Familie und einfach es mir gut geht. Weißt du, Gott weiß, was wir brauchen, aber wir müssen vertrauen. Und dieses Vertrauen, das ist nicht Wissen. Ich kann noch so viel lesen und noch so viel mich überreden. Kommt nur ein Hauch, ist mein Wissen nur noch Wissen. Und da ist keine Kraft, ist tot. Ja. Ich muss in der Gnade leben und vertrauen in diese Macht Gottes und ja, auch in seine Liebe. Und auch darin, dass ihm meine Zeit hier auf Erden wichtig ist. Dass es kostbar ist, diesen Moment, den ich habe, Moment für Moment. Das muss ich akzeptieren. Ne? Aber es ist auch eine Entscheidung in der Heiligkeit. Ne? Zu sagen, Herr, du bist heilig, ich möchte heilig sein. Herr, ich will nicht so handeln und reagieren, wie die Menschen das tun, die dich nicht kennen. Oder die Menschen, die dich kennen, aber die nicht aus eigener Kraft weiterarbeiten halt. Sondern ich möchte glückseliger werden. Ich will, dass meine Seele geheilt wird und dass meine Seele glücklich ist. Ich möchte preisen und dankbar sein. Und auch das ist nur möglich in der Gnade. Vers 5. Ich will euch aber daran erinnern, obgleich ihr dies ja schon wisst, dass der Herr, nachdem er das Volk aus dem Land Ägypten errettet hatte, das zweite Mal diejenigen vertilgte, die nicht glaubten. Er bringt jetzt drei Beispiele und verbindet das zu diesen Menschen, die dort in der Gemeinde kommen und gottlos leben, gottlose sind. Ne? Das erste Beispiel, Land Ägypten. Israel versklavt in der Welt. Wird befreit von dieser Sklaverei, kriegt einen neuen Herrn, einen neuen Anführer, einen neuen Leiter und sieht Wunder, über Wunder. Ne? Wird versorgt jeden Tag aufs Neue, wird beschützt vor Hitze, wird beschützt vor Kälte, wird geleitet durch Licht, lernt Gott ganz neu kennen, so wie es vorher nicht möglich war in Ägypten. Ne? Ganz persönlich, hört Gottes Stimme durch ein Sprachrohr oder auch persönlich vom Berg. Ne? Weißt du, und Schritt für Schritt ist Gott da und groß und lebendig. Und so ist es, wenn du zum Glauben kommst. Du kommst raus aus Ägypten und du hast das erste Mal Kontakt mit etwas Höherem und Mächtigerem. Aber das Problem war, sie konnten nicht glauben. Und so sind die Leute hier. Sie haben sich nicht wirklich vom Herzen her bekehrt. Sie leben gottlos, sie denken gottlos, sie verleugnen Gottes Kraft. Ne? Der Marsch hätte 1,5 Jahre, glaube ich, oder so, hab's vergessen, aber nur kurz eigentlich, von Ägypten bis ins Verheißene Land. Ne? Und da sind sie dann auch nach 1 oder 1,5 Jahren vom Verheißenen Land, vor den Grenzen, ne? Und Gott sagt so, jetzt geht's rein, ne? Und dann kommt die erste Prüfung von ihrem Glauben, ne? Und sie stehen da und sie schicken Kundschafter und die Kundschafter kommen und sagen, so eine Früchte. Oh, so eine Riesen. Gott, du bist nicht groß genug dafür. Gott, wir sind zu schwach dafür. Das ist unmöglich. Ich habe Angst. Und Gott guckt runter und sagt, das Volk kann ich noch nicht gebrauchen, weil die kennen mich noch nicht genug. Ich kann die jetzt nicht ins verheißene Land führen und kämpfen lassen, das geht nicht. Die Feinde würden sie aufreiben, weil die würden nicht zu mir kommen und sagen, rette du, denn du bist Gott. Gib du uns die Kraft. Schick du ein Unwetter oder irgendwas. Sondern sie würden da wimmernd sitzen und sich versklaven lassen. Und das war es dann mit Gottes Volk. Kein Glaube, kein Vertrauen in Gott. Was passiert? Sie werden alt und sterben. Außer eine Handvoll Männer. Und da ist dieser eine Mann, und das ist mein absolutes Vorbild, Josua. Der ist mir mehr Vorbild als Moses hier war. Oder David. Weil Josua ist so ein echt krasser Mann. Der läuft die ganzen 40 Jahre mit, der weiß genau, wie es in Ägypten ist. Ne? Der hört die Nörgelei der Leute so, oh, in Ägypten hat man Knoblauch und hat man Schinken und Zwiebeln. Ne? In Ägypten hatte ich zwei Paar alte Schuhe. Ne? Hier habe ich nur ein Paar, das habe ich schon 40 Jahre an, geht nicht kaputt. Ich will mal neue Schuhe. Ne? In Ägypten hat man Fleisch und hier gibt es nur Manna. Das ist so scheiße in der Wüste. Ich will wieder zurück. Total vergessen, was für eine Sklaverei das war und was für eine Last auf den Schultern. Blind durch diese Begierden, durch diese Lust. Aber Josua nicht, weil Josua bleibt treu und der ist immer am Zelt, immer in der Nähe. Na, dann kommt die Stiftshütte und Josua ist mittendrin und Mose geht raus, glüht da vor sich hin unter seiner Decke und Josua sagt, hey, ich gehe noch zur Afterglow-Show. Ne? Geht nochmal rein und bleibt so lange sitzen, bis das Glühen vorbei ist. Verbringt Zeit mit Gott, lernt ihn kennen. Er verliebt sich in diesen Schöpfer. Er genießt das, so nah zu sein. Was denn das ist Gott wohlgefällig? Das ist ein Mann, der dann reingeht in dieses verheißene Land nach 40 Jahren. Prüfung 2, neue Generation. Und der rauskommt und sagt, hey, das ist so eine Früchte. Hey, und so eine Riesen. Guck mal unseren großen Gott. Ne? Lass uns reingehen. Es gehört uns. Und er zieht das durch. Das ist ein Mann, der wirklich kämpft. Nicht wie der Rest des Volkes, das zwar glaubt und mit Gott geht und Wunder sieht, aber nicht vertraut. Einfach nicht zu dem Punkt kommt, wo es einfach akzeptiert, dass Gott Gott ist. Wir sind Berufene. Das heißt, Gott hat dich und dich und dich und uns alle mit Namen gerufen und gesagt, du kommst jetzt zu mir und du folgst mir nach. Wir sind schon akzeptiert und gewollt. Das ist keine Frage mehr. Zweites Beispiel, das er bringt, Vers 6. Und dass er die Engel, die in Herrschaftsbereich nicht bewahrten, nochmal. Und dass er die Engel, die ihren Herrschaftsbereich nicht bewahrten, sondern ihre eigene Behausung verließen, für das Gericht des großen Tages mit ewigen Fesseln unter der Finsternis verwahrt hat. 1. Mose 6 steht das, 1 bis 3. Die Engel haben ihren Körper verlassen und sind in die Menschen rein, um sie zu schwängern, damit Riesen rauskommen. Ja. Engel, die vom Himmel gefallen sind, um Sex zu haben. Los, jetzt richtig Party, ja. Komm, schöne Frau da. Los, stechen. Ne, und Gott schickt die Sintflut und macht's wieder sauber. Ist krass. Will nicht sehen oder wissen, wie die Zeit damals war. Ne. Aber auch da setzt Gott einen Punkt und sagt ich sehe eure Zügellosigkeit und eure Lust und euer Verlangen, dass ihr alles, was heilig ist, aufgebt, nur um euch zu befriedigen. Und Gott hat ein Ende gemacht. Das dritte, Vers 7. Oder wie Sodom und Gomorra und die umliegenden Städte, die in gleicher Weise wie diese die Unzucht bis zum Äußersten trieben und anderen Fleisch nachgingen, nun als warnendes Beispiel dastehen, indem sie die Strafe eines ewigen Feuers zu erleiden hatten. Auch Sodom und Gomorra, total ungehorsam, total pervers. Ne? Kannst du das? Komm nie über die Geschichte weg. Da kommt ein oller Mann, ja, und sitzt da auf dem Markt und die Stadt sieht den, ach, guck mal da, ein oller Mann, ein Wanderer, der ist auf dem Weg nach Hause. Ne, und dann findet er einen netten Typen, der gottesfürchtig ist, und er sagt, komm zu mir in die Wohnung, kannst bei mir heute pennen. Und morgen frühstücken wir zusammen, dann geht's weiter. Bist mein Gast. Und dann klopft nachts, sobald es dunkel ist, an der Tür und da steht die Stadt, die Männer stehen da draußen und sagen, hey, wir wollen den alten Mann, wir wollen mit dem Spaß haben. So ein, wie pervers und krank ist das? Ne? Keine Scham mehr vor Unzucht. So ein, total zügellos halt. Ne? Total blind und verblendet. Und auch da sagt Gott, jetzt reicht's. Das Maß der Bosheit ist erreicht. Ich setze dem jetzt ein Ende, ansonsten ist die ganze Welt verloren. So ein, was sind. Und ich bin dankbar, dass Gott die Regierungen und so einsetzt, ob sie nur schlimm sind oder nicht. Ich meine, ist doch klar, CDU christlich, ich finde, sind gar keine christlichen Werte mehr da. Alles, was mal Moral war, ne, der Stand der Ehe oder halt der Familie, ne, oder Homosexualität oder Menschen zu töten, die noch nicht geboren sind oder sonst irgendwas. Ich meine, da ist nicht mehr viel Christliches, so ein. Auch der Name steht noch da, ne? Aber trotzdem bin ich froh, dass wir unsere Regierung haben. So, weil ich kenne die Menschen und ich habe gesehen, wie es aussieht, wenn da niemand ist, der Grenzen setzt und sagt, stopp. Der Mensch hat keine Furcht mehr, weil er kann machen, was er will. Und diese Zügellosigkeit, die in jedem von uns ist, so schön du auch bist, vielleicht heute Morgen, so ein, wir würden alle weiter und tiefer gehen in unsere Sünde. So ein. Aber Gott macht hier einen Punkt und er sagt, Schluss jetzt. So, auch die Leute werden gerichtet werden. So, ne. Aber ihr, die ihr ein anderes Herz habt, ihr, die ihr berufen seid, ihr, die ihr schon geheiligt seid durch den Vater und durch das Blut Jesu, ihr, die ihr auch bewahrt werdet in Jesus Christus, bis er kommt, so ein, ihr kämpft bitte für euren Glauben. Kämpft für das, was Jesus gelehrt hat. So ein, und heutzutage muss man kämpfen. Es ist zwingender denn je zu beten. So, das ist mein geistlicher Kampf. Es hört nicht auf zu beten. Es ist so wichtig. Jedes Mal, wenn Gott mir das aufs Herz legt und ich anfange mehr zu beten, dann sehe ich, dass was passiert. Wir müssen kämpfen für die Leute da draußen, die Gott nicht kennen. Wir müssen auch kämpfen für die Leute, die Gott schon haben. Wir müssen auch für die kämpfen, die hier in das Schema reinpassen und einfach nicht kapiert haben, wer Jesus ist. Ja. Wir müssen beten für uns. Das will ich nicht. Weil so ein ungehorsames und so ein gottloses Leben, das führt zu Zucht und Gericht. Mehr sagen die Beispiele eigentlich nicht. Ja. So, und ich bin dankbar, dass Gott uns die Gnade gibt, dass er uns so liebt, dass er uns züchtigt. Dass er in unser Leben spricht und sagt, das ist absolut nicht okay. Und ich merke es, weil ich schäme mich ja. Ich bin froh, dass er Situationen bringt, wo ich so gebrochen bin, dass ich einfach darum bettle, neu zusammengesetzt zu werden. Und zwar auf eine Art, wie es funktioniert. Weißt du, Zucht ist was Wunderbares. Zucht beweist mir, dass ich nicht leben darf, wie ich will, sondern dass ich jemanden habe in meinem Leben, der auf mich aufpasst. So wie es bei uns in der Ehe ist. Es ist gesund, dass wir uns züchtigen, Dorit und ich. Es ist gesund, dass wir gegen den anderen auch mal was sagen, um zu schützen. Ne? Weil da kann man wissen, dass man sich noch liebt. Ich war in viel zu vielen Beziehungen, um zu wissen, dass man irgendwann nicht mehr redet. Ne? Da, wo man sich nicht mehr liebt, da züchtet man sich nicht mehr. Höchstens man lässt seinen Zorn und seine Wut aus. So, aber das ist nicht unbedingt dafür da, damit es wieder zusammenkommt. Ja. Aber im Endeffekt, wer hart bleibt und wer diese Gnade nicht akzeptiert, so, wird auch zur Zucht kommen und wenn er weiter hart bleibt, später ins Gericht. Ja. Und das ist eine echt ernste Sache. Und lass uns noch den letzten Vers lesen, Vers 8. Aber trotzdem beflecken auch diese in gleicher Weise mit ihren Träumereien das Fleisch, verachten die Herrschaft und lästern die Mächten. Kein Respekt, keine Ehrfurcht, kein Respekt vor Autorität, die Gott eingesetzt hat. Und träumen den ganzen Tag von ihren eigenen. Oder nächste Woche mehr. Ja, ich bitte dich, dass du uns immer wieder wachrüttelst, dass du uns immer wieder zeigst, so, dass wir nicht nur hier sind, um zu leben und zu funktionieren, sondern dass wir hier hier sind und auch kämpfen müssen. Ja, durch den Kampf, durch den aufs Schlachtfeld gehen, ganz bewusst, Herr, da bekomme ich Kraft und Energie. So, da werde ich wachgerüttelt und sehe meine Brüder und meine Schwester, wie sie neben mir schreiend nach vorne laufen, zu dem Feind entgegen. Und ja, und das gibt mir auch neue Kraft. Ja, es ist Gnade, dass wir für deinen Namen kämpfen dürfen. Ja, und ich möchte mich nicht schämen. Ja, ich möchte nicht nur Christ heißen und wie ein Christ aussehen, ich nett sein und helfen und soll sozial, sondern ich möchte für deinen Namen einstehen und für die Wahrheit stehen. Er möchte das Böse hassen, aber das Gute umso mehr lieben. Ja, ich möchte aussehen wie du. Und wenn ich alt bin oder du jetzt kommst und mich nach Hause holst, dann möchte ich vor dir stehen, nicht in Scham. Dann möchte ich nicht hören, ich habe dich nicht gekannt. Obwohl ich dich Herr, Herr genannt habe und tolle Sachen für dich getan habe. Sondern ich will, dass du meinen Namen kennst. Und deswegen rufe ich zu dir und suche meinen Schutz auch bei dir. Suche die Kraft bei dir. Ja. Bitte hilf uns, dass wir uns nicht den Lügen hingeben. Dass wir es uns schon leisten dürfen, irgendwie schwach zu sein. Weil wir schwach sind. Hilf uns, dass wir überwinden und erwachsen werden immer mehr und geordneter. Aber ich danke dir, dass die Heiligung in Gnade geschieht. Dass auch deine Zucht in Gnade geschieht. Also bitte für die, die es noch nicht kapiert haben, erklärest du einfach durch den Heiligen Geist, was Gnade ist. Und was es bedeutet, Freiheit in Jesus Christus zu haben. Ja, wir wollen das nicht missbrauchen, sondern einsetzen. Ja. Für die anderen. Ja. Und bitte hilf uns für die, die es brauchen. Ja. Was es heißt, Mensch zu sein und menschlich und dass es nichts mit zu tun hat, dass man nicht heilig ist. Und hilf uns zu unterscheiden, was Menschlichkeit und Weltlichkeit ist. Dass wir nach deinem Ebenbild erschaffen sind. Danke, dass wir jeder einen einzelnen Namen haben, der ganz anders ist. Und dass wir auch später, wenn wir verherrlicht sind, jeder seinen eigenen Körper kriegt und die nicht alle gleich aussehen. Ja, sondern dass du uns individuell liebst und nimmst und nutzt und das auch in der Ewigkeit so bleiben wird. Und dafür danke ich dir. Ja, also gib uns auch Liebe für die Gemeinschaft und offenbar dich da drinnen. So, dass wir dich kennenlernen in deiner vollen Schönheit. Segne Anina, wenn sie dann jetzt die Herde wechselt. So, und ich bitte dich, dass du, wir bitten dich, dass als Gemeinde, Herr, dass du sie erfüllst mit deinem Heiligen Geist, dass du sie segnest, dass du sie dort benutzt. Und ich danke dir, ja, dass sie zum Glauben gekommen ist, dass sie ein Jünger von dir geworden ist. Und du weißt, wie schwer es oft war für sie und wie viele Fragen und Zweifel und trotzdem hast du sie geführt und wirst sie auch weiterleiten. Und wir bitten um Segen für ihr Leben, dass sie ein Segen auch wird und ein Zeugnis vielleicht auch für unseren Dienst hier, aber für die Gemeinde dort. Dass es auch dient als, ja, dass man sich einiger fühlt und als Gemeinden, als verschiedene Familien, Herden, Clans, was auch immer. Ja. Also bitte segne sie auch finanziell, segne sie mit einem Mann, der sie liebt und ja, tolle Kinder schenkt. Ja, und ja, bitte gib ihr auch weiter die Antworten, wenn sie Fragen hat. Danke dir für die Zeit, wo Anina hier war und ja, dass du uns gesegnet hast mit ihr. Und, ja, du bist ein wunderbarer Gott und ich freue mich auf den Himmel, wenn wir alle vereint sind. Wenn es nur noch eine Herde gibt mit einem Hirten. Und, aber bis dahin, gib uns die Liebe, die wir brauchen für alles, was wir zu tragen haben. Amen.